Ich habe euch wirklich eine richtig schwere Frage mitgebracht. Was muss man tun, um aus dem Mund eines Schwaben ein Lob zu hören? Also die Gläser, wo war es? Die Gläser bringe ich zurück. Also sparsam sind sie auf jeden Fall schon mal, die Schwaben, aber auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie sich leicht tun mit dem Loben. Wenn man fragt, was muss man tun, um einen Schwaben zum Loben zu bringen, dann würde womöglich ein Optimist darauf Folgendes antworten. Da hilft nur ein Sonntagsmittagessen mit Spätzle, Kartoffelsalat und Rendsbrote. Sollte es selbst dann noch nicht zu einem Lob reichen, dann doch zumindest zu einem, es war nicht schlecht. Die Antwort eines Pessimisten würde lauten, der müsste zuerst mal ziemlich lange nachdenken. Und danach würde er sagen, bis du aus dem Mund eines Schwaben ein Lob hörst, kannst lang warten. Was muss man tun, um aus dem Munde eines Schwaben ein Lob zu hören? Aus der Bibel erwarten wir zu dieser speziellen Frage wohl keine Antwort. Aber geben wir nicht so schnell auf. Vielleicht hilft uns dabei unser Bibeltext für den ersten Advent. Dies erzählt nämlich von einem gestandenen Mann, der nicht nur so ein bisschen lobt, sondern man hat bei diesem Mann den Eindruck, er ist überschwänglich, er ist begeistert. Er stimmt sogar, stellt euch das mal vor, ein Loblied an. Ein Mann, ein Loblied. Worship XXL. Man muss jedoch dazu sagen, er ist eben kein Schwabe. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, einige Verse vor. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und der Kenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird. Das aufgehende Licht aus der Höhe. Damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wie kommt es, dass dieser alte Mann mit dem Namen Zacharias mit so großen Worten lobt? Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, den er besucht und erlöst sein Volk. Die Spätzle, der Kartoffelsalat und der Braten waren nicht der Grund dafür. Eher schon die Antwort des Pessimisten. Da musst lange warten. Denn es vergingen 9 Monate, bis Zacharias überhaupt wieder mal etwas sagen konnte. 9 Monate lang hatte Gott ihm die Sprache genommen. So lang blieb er stumm. So lang konnte er sich überlegen, welche Worte seine ersten Worte sein werden. In der Zwischenzeit sieht Zacharias mit an, wie der Bauch seiner Frau Elisabeth immer größer wird. Sie sind beide in froher Erwartung. Für beide ist Adventszeit, Sehnsucht nach Ankunft, Sehnsucht nach Nachwuchs, Sehnsucht nach Veränderung. Und darüber hinaus eben wartet Zacharias, dass er endlich wieder seine Stimme bekommt. Diese Senioren-Adventsgeschichte erzählt, wie sich bei Zacharias und Elisabeth ein jahrzehntelanges heißes Sehnen erfüllen. Es ist der lang ersehnte Wunsch nach einem Sohn. Damit war in diesem Alter nun wirklich nicht mehr zu rechnen. Doch dann geschieht's. Tatsächlich. So sagt man heute ja öfter. Tatsächlich. Jeder Vater, ob Schwabe oder nicht, kann diese Vaterfreude des Zacharias mitempfinden. Und er ist voller Freude und Lob nun über die Geburt seines Sohnes Johannes. Es ist einer der herrlichsten Sachen dieser Welt, wisst ihr, wenn ein Neugeborenes zur Welt kommt. Als ich bei der Geburt unseres Sohnes, der heute da sitzt, Nico da hinten in der drittletzten Reihe, Nico, als ich bei deiner Geburt vor 28 Jahren dabei war, bin ich fast aus den Latschen gekippt. Ich weiß noch, wie ich wenige Tage nach Nikos Geburt eine Morgenandacht zu halten hatte. Ich war selbst gerade 28. Ich war noch ganz bewegt von der miterlebten Geburt. Und am Ende dieser Andacht, die ich damals gehalten hatte, spielte ich den Schluss von Haydns, Joseph Haydns überwältigender Schöpfung ein. Der Chor stimmt gewaltig an. Singt dem Herrn alle Stimmen. Ach, was soll ich singen? Lass es mal kurz einspielen. Josef Haydn, Schöpfung, der Chor am Ende singt dem Herrn alle Stimmen. Aus jener Andacht aus dem Jahr 1996, ich habe sie nochmal nachgeschlagen, sowas hat man heute auf dem Computer. Wie gesagt, ich war selber erst 28, lese ich euch einige Sätze vor. Okay, Zitat. Bei der Geburt im Kreissaal dabei zu sein, war für mich was ganz Großes. Man sollte vielleicht vorsichtig sein mit Sprüchen wie, das war für mich das Größte. Die Superlative gehören in den Himmel. Doch ich kann mich in meinem Leben an nicht vieles erinnern, was mich emotional so gepackt hat. Nikos Stimme zu hören, direkt nach der Geburt, war was Tränen-Einflößendes, was ganz Starkes. Und dann schließe ich diese Andacht an. Das hat sich dann schon bald wieder geändert, vor allem in den Nächten. Zacharias hält nun seinen Sohn Johannes im Arm. Und die ersten wohlüberlegten Worte, ihr wisst ja warum, die ersten wohlüberlegten Worte des Zacharias nach 9 Monaten, ohne ein Wort, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Ich würde sagen, das ist ein Lob, oder? Männer? Und die Adventsgeschichte von Elisabeth und Zacharias könnte damit zu Ende sein. Und nicht wenige würden die Bibel zuschlagen und sich über das Familienglück nun dieser beiden Senioren mitfreuen. Doch, da fallen ein paar Ungereimtheiten auf. Irgendetwas sprengt diese rührende Familiengeschichte. Bei genauerem Lesen klingt es nach mehr. Nochmals, als das Unwahrscheinliche sich erfüllt und der kleine Johannes tatsächlich geboren wird, stimmt Zacharias ein Lied fassungsloser Rührung an. Was aber rühmt der überschwängliche Vater? Sein Loblied meint gar nicht seinen Jungen, der ihm geschenkt worden ist. Sein Lob gilt einem anderen Kind. Einem Kind, dem der kleine Johannes erst Jahre später den Weg bereiten wird. Und das andere, was auffällt, was nicht so recht in diese Familienidylle passen will, wie er über dieses Kind spricht. Zacharias redet von diesem Kind, als ob es schon geboren, als ob es diese Welt schon besucht und sie erlöst hätte. Doch Bethlehem war ja noch gar nicht. Die Bibel hat für unser Empfinden manches Mal einen eigentümlichen Blick, wo der gewöhnliche Blick für ein paar private Vorgänge im letzten Winkel der Welt wahrnimmt, eine nette Familiengeschichte. Das sieht Zacharias durch den Heiligen Geist erfüllt, die große Wende der Menschheitsgeschichte kommen. Er sieht über den Tag der Geburt seines Sohnes hinaus und ihm wird dabei klar, es ist eine besondere Zeit angebrochen. Er ist von einem Wunder Gottes umgeben, das über sein spätes Vaterglück weit, weit hinausgeht. Das mit seinem Johannes ist erst der Anfang einer noch viel größeren Sache. Da kommt noch etwas viel Gewaltigeres hinterher. Nach dem Evangelisten Lukas beginnt Gott ja seine weltveränderte Geschichte mit zwei alten Leuten, die auf Nachwuchs warten. Mit der Geburt ihres Sohnes kommt aber damit etwas in Gang, was die Welt schon bald auf den Kopf stellen wird. Mit der Geburt ihres Sohnes Johannes kommt sein Vetter in den Blick. Maria ist schwanger. Es ist Jesus, mit dem der Himmel, Geschwister, mit dem der Himmel höchstpersönlich zu Besuch kommt. Und darauf wartet Zacharias. Die Adventszeit heimelt uns deshalb so an, weil der Ton des Wartens eine Saite in uns zum Schwingen bringt. Wisst ihr, wo das Warten aufhört? Da hört das Leben auf. Wartezeiten sind Spannungszeiten. Es kündigt sich etwas an, was aber noch nicht da ist. Wo aufgehört wird zu warten, werden wir leblos. Wenn wir in unserer Ehe keine Erwartungen mehr haben, droht sie dem Tod zu verfallen. Wo wir an Gott keine Erwartungen mehr haben, wird unser Glaube eintönig und leer. Wo wir an uns als Christen, an unsere Credo-Gemeinde keine Erwartungen mehr haben, keine Hoffnungen mehr mit ihr verbinden, droht sie starr zu werden. Worauf warten? In welcher frohen Erwartung leben wir? Ist es immer nur die Hoffnung, dass es nicht schlimmer werden wird im kommenden Jahr? Die neue Wohnung, die wir beziehen, der neue Arbeitsplatz, die der Veränderung verspricht, der schon wieder gebuchte nächste Urlaub für 25. Ist es immer nur die neue Anschaffung, der bestellte Neuwagen, die wieder etwas verschönerte Burg des Zuhauses? Bohrt sich in unser Warten nicht noch einmal auf ganz andere Weise tief etwas in unsere Zukunft hinein? Warten wir nicht, frage ich euch, warten wir nicht in einem viel tieferen Sinn darauf, dass sich endlich das Dunkel verzieht? Dass sich der Schmerz unseres Lebens auflöst? Dass sich die Not endlich wendet? Dass sich die Rätsel lüften, mit denen wir nicht fertig werden. Warten wir nicht im Eigentlichen darauf, dass die Schwere des Lebens endlich aufhört. Warten wir nicht darauf, dass wir aus der Erbärmlichkeit und Gebrechlichkeit ausbrechen können, die unser Leben so umklammert. Ist das Warten auf UPS, DHL und Hermes? Ist das Warten auf all die äußeren Dinge nicht nur ein schwacher, ganz schwacher Abglanz davon, worauf wir eigentlich warten? Eigentlich warten. Ist es nicht auch ein Warten darauf, dass dieses Leben mit allem, was dazugehört, ein Leben mit dem ganz normalen Wahnsinn, noch nicht so ist, wie es sein müsste? Ist da nicht der verzweifelte Versuch der Stubenfliege, durch die Fensterscheibe nach draußen zu gelangen, ein Hinweis darauf, dass das Leben noch nicht so ist, wie es sein sollte? Und womöglich sind wir dieser Stubenfliege ähnlicher, als wir denken. Ist da nicht jeder Kater nach zu viel Alkohol, jedes Kiffen von 2 Millionen Menschen in unserem Land ein Hinweis darauf, dass das Leben noch nicht so ist, wie es sein sollte? Ist da nicht jeder Gedanke von Todessehnsucht Hinweis auf einen Schatten, der auf uns liegt? Ist da nicht jedes Still, ich kenne ja das, jedes Still und Heimliche am Morgen, ach, kennt ihr? Ach,
Du wachst auf und ach. Schon der Hinweis auf eine Veränderung, die wir in der Tiefe unseres Lebens ersehnen. Dass wir nicht mehr ach sagen müssen. Wie oft könnten wir mit Goethes Faust über den schönen Augenblick sagen? Und vielleicht gilt das jetzt auch für diese Stunde. Verweile doch, du bist so schön. Doch kurze Zeit später tritt der Schatten und der Hauch von Vergänglichkeit in unser Leben und reißt uns aus der Illusion heraus, es liefe alles schon rund. Reißt uns aus der Illusion, als hätte diese Welt das zu bieten, was uns überzeugen könnte. Wir merken mit unserem Rucksack auf den Schultern, egal womit er befüllt ist, wie sich nicht einmal die schönen Augenblicke festhalten lassen, so schnell sind sie wieder weg. Ob wir sie doch festhalten wollten? Meint all das nicht auch Zacharias, wenn er eben in diesem Text von Finsternis und dem Schatten des Todes spricht, in dem wir Menschen festsitzen? Kein Wunder, dass wir uns mit Finsternis und Schatten nicht abfinden wollen und wir uns verzweifelt daran klammern, was uns Licht und Leben verspricht. Ist dann das Klammern nach schönen Augenblicken und nach einem erfolgreichen Vorankommen am Ende nicht der verzweifelte Versuch, sein ach so leeres Leben zu füllen? Wir klammern uns auch noch dran, obwohl wir genau wissen oder zumindest ahnen, dass uns all das in unseren Händen zerrinnt, wie der Sand, den wir festzuhalten versuchen. Unser Leben bleibt so unruhig, Leute. Unser Leben bleibt so lange unruhig, bis, so sagte es einmal der algerische Bischof Augustinus, bis, dass es Ruhe findet, Gott bei dir. Und dabei ist diesem Augustinus auch klar, dass ein einmal gefundener Gott nicht alles Schwere von ihm nimmt und das Leben in der Folge deshalb auch nicht nur einfacher wird. Denn wir verlieren Gott auch wieder. Kaum, dass wir ihn dankbar in heiligen und starken Augenblicken erlebt haben. Wenn es gut geht, suchen wir wieder. Wenn es gut geht, suchen wir wieder nach ihm. Gehen mit ihm in die nächste Runde und dabei merken wir, auch Christen geht das Licht aus. Auch Christen stehen wieder im Dunkeln und finden den Lichtschalter nicht. Bis es, und so hoffen sie und wir, mit Jesus wieder hell wird, wieder Licht wird, er wieder zu Besuch kommt. Schon James Bond wusste in seiner großen Weisheit, die Welt ist nicht genug. So der Filmtitel, die Welt ist nicht genug. Der alte Zacharias sieht, erfüllt mit dem Heiligen Geist, mehr, viel mehr, als diese faszinierend schöne und gerade darum so fesselnde Welt, die doch bloß vergeht. Zacharias sieht mehr als die eigene Freude über seinen sehnsüchtig erwarteten Sohn, von dem er ahnt, dass auch diese Freude nicht ungebrochen bleibt. Was Zacharias hinreißt, ihn zum Loben bringt, mitten in den Todesschatten, der auf seiner Welt liegt, ist das Licht aus der Höhe. Voller Sehnsucht ist er über den angekündigten Besuch Gottes. Das ist inmitten des Vergänglichen und Gebrechlichen in unserem Leben. Wisst ihr, wir haben eine Kontaktmöglichkeit zum Ewigen. Diese tiefe Sehnsucht steckt in Zacharias. Diese tiefe Sehnsucht steckt in mir. Und ich möchte, dass wir miteinander diese tiefe Sehnsucht erleben. Darum wartet er auf die himmlische Ankunft, auf den Weihnachtsexpress, auf den Besuch aus der Höhe. Im Adventslied, das wir jetzt gleich miteinander schließen, und damit komme ich so langsam zum Schluss, in diesem schönen Adventslied heißt es voller Sehnsucht, voller Zacharias-Momente, so kann man das nennen, heißt es, o Heiland, reiß den Himmel auf. Herab, herab vom Himmel lauf. Reiß ab, wo Himmel, Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel für. Das sind ziemlich aggressive Worte. Advent eben, Advent ist aggressiv. Reiß die Himmel auf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel für. Gott, reiß den Himmel auf. Für mich, für mein Leben, reiß ihn auf. Hebe Tor und Tür aus den Angeln, damit Himmel und Erde in Kontakt kommen. Reiß Schloss und Riegel ab, damit endlich Durchgang ist zwischen Niedrigkeit und Herrlichkeit. Zwischen dem bisschen Erdenfreude und der himmlischen Welt. Merkt ihr, wie dieses aggressive Adventslied zu voller Sehnsucht steckt? Sehnsucht, die zu Gott ruft, herab, herab vom Himmel lauf. Friedrich Spee, der dieses Lied gedichtet hat, weiß um die Finsternis und den Schatten, der über unserem Leben wie eine schwer prallgefüllte Wolke hängt. Diese Wolke erlebt nicht erst die pflegebedürftige Frau im Seniorenzentrum, sondern sie hängt schon über der Jugendlichen, mit der Schluss gemacht wird und die durch diese Enttäuschung hindurch muss, auch wenn es einmal richtig wehtut. Friedrich Spee ist Jesuit in Mainz. Er steht kurz vor dem Ende seines Theologiestudiums, als er dieses Lied, O Heiland, reiß die Himmel auf, zum ersten Mal drucken lässt. 1622, sage ich euch. Das hat eine Geschichte. Damals lässt der Mainzer Erzbischof und Kurfürst mehrere hundert Frauen hinrichten, die er als Hexen verunglimpfte. Friedrich Spee streitet als einer der ersten gegen Folter und für rechtsstaatliche Prinzipien. Er gibt diesen Unschuldigen eine Stimme, macht aus ihrem himmelschreienden Elend einen Schrei zum Himmel. Und das ist Advent. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf. Es ist ein beunruhigendes, herbes, bedrängendes Lied, ein verzweifeltes Weinen im Dunkel. Ein stürmisches Rufen nach Gott, der den Himmel aufreißt, die Riegel abreißt, seine verwüstete Welt besuchen will, um die verlorenen Menschen zu retten. Und das nicht irgendwann. Nicht erst bei der endgültigen Abrechnung am jüngsten Tag, sondern jetzt auf der Stelle, ganz schnell. Zacharias, sagt uns heute Morgen, der Besuch aus der Höhe ist angekündigt. Jesus hilft dir, aus dem Schatten und der Finsternis herauszutreten, in denen du gerade stehst. Es hilft dir keine eigene Lebenskonstruktion. Aber es hilft dir der Besuch aus der Höhe. Mit seinem Geschenk, und das steht in diesem Text, mit seinem Geschenk seiner herzlichen Barmherzigkeit, die er über dir hat. Sein Geschenk des Lichts, das für all die leuchtet, die im Dunkel stehen. In der vierten Strophe des Spree-Liedes kommt die eigentliche Adventsstimmung nochmal zum Tragen. Wo bleibst du, wird gefragt. Und jetzt Trost der ganzen Welt. Darauf sie all ihre Hoffnung stellt. Ihr auch, wir auch. Darauf sie all ihre Hoffnung stellt. O komm vom höchsten Saal. Komm, tröst uns hier im Jammertal. Gestartet sind wir mit der Frage, was muss passieren, um aus dem Munde eines Schwaben ein echtes Lob zu hören? Ich gebe zwei Antworten. Erste Antwort, die meine ich auch ehrlich. Spätzle, Kartoffelsalat und Rinderbraten. Oder was es auch anderes nachher zum Mittagessen gibt. Die zweite Antwort, die wesentliche Antwort, dass Gott dich besucht und dich erlöst. Dass Gott dich aus Finsternis und im Schatten des Todes befreit, so sagt es Lukas. Und wenn sich das dann bewahrheitet, Geschwister, dann kann ganz sicher auch der Schwabe, loben. Vielleicht mit den Worten des Zacharias: Gelobt sei der Herr, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Oder mit den Worten der letzten Strophe des Adventsliedes, die erst einige Jahre später dazugestellt wurde und damit schließlich jetzt endgültig. Da heißt es nämlich: Da wollen wir all danken dir, unserem Erlöser für und für. Da wollen wir all loben dich zu aller Zeit und ewiglich. Ich würde sagen,